Also wenn ein Patient mit einem diabetischen Fuß, einer akuten Läsion, einer akuten Problematik irgendwo in irgendeine Behandlungssituation kommt, sei es in der allgemeinmedizinischen Praxis, sei es in der Schwerpunktpraxis, sei es in irgendeine Klinikambulanz, sei es beim Schuhmacher, bei der Podologin, wo auch immer, dieser Patient gehört sofort zeitnah in eine strukturierte Behandlung, in eine spezialisierte Fußbehandlungseinrichtung, weil nationale und internationale Daten klar zeigen, das rettet Füße, reduziert Amputationszahlen.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Bedrohen die Reformpläne für das Gesundheitswesen die Versorgungsstrukturen für das diabetische Fußsyndrom? Wie können Amputationen verhindert werden? Und wie kann die Initiative Amputation Nein Danke dabei helfen? Welche Möglichkeiten zur Prävention gibt es beim diabetischen Fußsyndrom? Darüber sprechen wir mit Dr. Michael Eckhardt. Er ist der Vorsitzende der AG Diabetischer Fuß der DDG.
Ja, danke Nicole für die Einführung. Nicole Finkenauer ist Medizinredakteurin bei der Metrix Group. Ich bin Günter Nuber und Teamleiter der Diabetologie, auch ebenfalls in der Metrix Group und auch Redaktionsleiter. Wir beide arbeiten zusammen unter anderem gemeinsam an der Diabetes-Zeitung oder auch am Diabetes-Anker und an vielen anderen Medien weiter.
Genau so ist es. Und jetzt möchte ich natürlich auch gern unseren Gast noch ein bisschen näher vorstellen. Dr. Michael Eckhardt ist Diabetologe und Spezialist für das diabetische Fußsyndrom. Er arbeitet am Universitären Diabeteszentrum Mittelhessen der Uniklinik Gießen und Marburg und leitet dort das interdisziplinäre Zentrum Diabetischer Fuß. Außerdem ist er Chefarzt in der Diabetesklinik Bad Nauheim. Herzlich willkommen, Herr Dr. Eckhardt.
Gerne, ebenso.
Unser Gespräch findet an einem sehr heißen Donnerstagabend statt. Der Tag neigt sich so langsam dem Ende zu. Können Sie uns vielleicht einen kurzen Einblick geben, wie Ihr Tag bisher verlaufen ist, Herr Dr. Eckhardt?
Ja, heute Morgen war es noch nicht ganz so warm. Es war bewölkt. Ich habe überlegt, ob ich das Fahrrad nehme oder nicht. Mich dann doch dafür entschieden, was dazu geführt hat, dass ich nach einem sehr ereignisreichen Tag in der Fußsprechstunde dann vorhin auf dem Nachhauseweg doch die 31-Grad-Marke hatte. Und wir müssen mal gucken, ob noch der ein oder andere Schweißtropfen übrig geblieben ist oder ob das jetzt geht.
Ein bisschen runterdampfen, genau. Dafür sind wir doch genau richtig, die richtige Runde. Aber wir haben ein sehr ernstes Thema, Herr Dr. Eckhardt, ganz klar. Um die 850.000 Menschen in Deutschland erkranken jährlich am diabetischen Fußsyndrom. Bei rund 50.000 Menschen kommt sogar eine Amputation in Betracht oder wird tatsächlich amputiert an Beinen und Füßen in Deutschland pro Jahr. Und die Deutsche Diabetesgesellschaft und unter anderem Sie ja auch mit Ihrer Arbeitsgemeinschaft haben schon vor langen Jahren, vor 20 Jahren würde ich sagen, gab Fußbehandlungseinrichtungen in Deutschland initiiert und man zertifiziert sozusagen von Seiten der Deutschen Diabetesgesellschaft Behandlungszentren. Wieso ist denn diese Zertifizierung so wichtig und wie viele Einrichtungen gibt es denn mit diesem Zertifikat?
Naja, wichtig ist es deswegen, weil wir sehr früh erkannt haben, dass es entscheidend ist, dass die verschiedenen Fachrichtungen, die verschiedenen Disziplinen ärztlicherseits, aber auch die verschiedenen Professionen an einem Patienten mit diabetischem Fuß möglichst abgestimmt miteinander arbeiten. Und dafür bietet sich eine Zertifizierung an, wo man eben genau diese Strukturqualität, aber dem eben auch die Ergebnisqualität sogar dann überprüfen kann. Und das machen wir jetzt in der Tat seit über 20 Jahren. Und aktuell gibt es rund 300 zertifizierte ambulante und stationäre Fußbehandlungseinrichtungen in Deutschland.
Nochmal von der anderen Seite betrachtet, also nicht von den Behandelnden, sondern von Seiten der Patienten. Welche Vorteile habe ich denn als betroffener Mensch mit Diabetes und einem Fußproblem, wenn ich in ein solches zertifiziertes Zentrum gehe mit meinem Problem?
Na, stellen wir uns jemanden vor mit einer Wunde, mit einer Läsion am Fuß. Der geht jetzt irgendwo in eine Adresse, die nicht zertifiziert, nicht abgestimmt, sondern beispielsweise einfach zunächst mal zum Hausarzt oder zum Chirurgen oder zum Orthopäden, wo auch immer. Und dann heißt, jetzt brauchen wir aber auch noch einen Gefäßstatus, jetzt brauchen wir ein Röntgenbild, jetzt brauchen wir eine mikrobiologische Probe, jetzt bräuchten wir einen Schuhmacher, jetzt brauchen wir aber auch noch jemanden, der die Wunde versorgt, jetzt bräuchten wir auch noch jemand, so, ne? Und wie soll das ein Patient alleine stemmen? Wenn er in eine Fußbehandlungseinrichtung kommt, kann er sicher sein, dass genau diese Wege alle schon, diese Pfade, diese Behandlungspfade alle abgestimmt sind. Das fordern wir, wir fordern von all diesen Playern Kooperationsvereinbarungen, sodass der Patient sicher sein kann, ich muss mich jetzt nicht um alles da noch selbst kümmern und laufe dann, das ist ja das Schlimme, laufe dann die nächsten 4 Wochen, bis ich das alles beieinander habe, noch auf meiner Wunde rum. Das soll und darf ja nicht passieren. Und ja, deswegen ist das der große Vorteil für die Patienten, sie landen in einer Struktur, die dafür spezialisiert ist.
Ja, das ist also ein wirklich fein aufeinander abgestimmtes System mit vielen Partnern, die zusammenarbeiten. Jetzt gibt es ja, wie wir alle wissen, die Reformpläne im Gesundheitswesen, zum Beispiel in Gestalt des KHVVG, also des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes. Sind denn die Versorgungsstrukturen, die für das diabetische Fußsyndrom aufgebaut wurden die letzten Jahre, durch diese Pläne bedroht? Und ja, wenn das so ist, auf welche Weise sind sie bedroht?
In der Tat sind sie bedroht, das ist genau so. Und deswegen sind wir tatsächlich auch sehr aktiv jetzt, um mit der Politik ins Gespräch zu kommen, in den Dialog zu treten. Denn einerseits sagt die Gesundheitspolitik, und das ist ja das Positive, letztlich sagen, wir wollen die Qualität verbessern. Es soll die Versorgung verbessert werden. So nennt sich der Schwerpunkt dieses Gesetzes eigentlich. Nur die Inhalte gegenwärtig, wenn das sich nicht ändert, sind genau im Gegenteil. Es wird an großen Strukturen von Facharzt erscheinen Facharztstaaten letztlich festgemacht, ob ein Krankenhaus, ob eine Einrichtung in Zukunft bestimmte Erkrankungsbilder behandeln darf oder nicht. Wobei das Behandeln darf nicht unbedingt stimmt. Sie dürften alles behandeln, nur sie kriegen es nicht mehr bezahlt. Mit anderen Worten, was sie nicht mehr bezahlt kriegen, werden sie nicht mehr anbieten können. Und das ist ja eindeutig. Und gerade hier, wie wir es jetzt gerade, ich habe es ja versucht, ein bisschen zu skizzieren, wie viel verschiedene Disziplinen wir brauchen für die Versorgung des diabetischen Fußsyndroms. Und dazu braucht es diese Koordination. Und es kann sich eben nicht nur an einem Facharztstatus festmachen. Und gegenwärtig ist das aber leider überhaupt nicht abgebildet, dass man genau solche abgestimmten Behandlungspfade für ein Erkrankungsbild fördernd, sondern das ist total unter den Tisch gefallen. Und wenn das so passiert, dann droht wirklich in Deutschland eine Verschlechterung der Versorgung. Dann wird unter Umständen ein Krankenhaus, eine Einrichtung auch eine solche Einheit nicht aufrechterhalten können. Weil auch klar, ohne Finanzierungskonzept wird keiner langfristig bei allem Idealismus, der sicherlich bei ganz vielen von uns immer noch Triebfeder ist, für die Versorgung unserer Patienten einzustehen. Aber am langen Ende wird es einer da nicht durchhalten, wenn nicht auch die Finanzierung steht.
Und letztendlich würde das dann ja wohl bedeuten, dass die Patientinnen und Patienten eben wirklich von einem zum anderen gehen müssten und sich das alles selbst zusammensuchen müssten und das wahrscheinlich nicht schaffen würden, würde ich mal behaupten.
Und mehrheitlich dann vielleicht in Einrichtungen landen, wo eben die Pfade nicht mehr vorhanden sind oder noch nie waren, aber dann nach jeweiliger Erfahrung und Kompetenz eines solcher Einrichtungen mehr oder weniger schlecht behandelt sind. Und diese Beliebigkeit, ja, diese genau. Beliebigkeit, die muss man unterbinden. Deswegen dieses KHVVG böte auch die Chance zu wirklicher Verbesserung. Nur alles, was wir derzeit sehen, ist genau das Gegenteil. Und vielleicht lassen Sie mich noch ein Beispiel sagen. Die Struktur, die jetzt da letztlich verkauft wird, gesundheitspolitisch, ist ja große Zentren, große Häuser, die tatsächlich dann alles vorhalten und dann auch alle entsprechenden Versorgungssituationen vergütet bekommen. Aber wer wie ich in der Universitätsklinik arbeitet, verschiedene Krankenhäuser auch im kommunalen Bereich kennengelernt hat, Stiftungskrankenhäuser, wir unter uns Ärzten sind wir uns alle einig, nur weil ein Krankenhaus größer ist und mehr Fachärzte in sich vereint, ist die Qualität nicht automatisch besser. Wir sind uns auch alle einig, dass es eine gewisse Mindestmenge gibt, wo man sagen kann, ja, ob ein Krankenhaus eine, ich sag mal, irgendein Erkrankungsbild, bleiben wir beim diabetischen Fuß, ob ein Krankenhaus einen diabetischen Fuß 8-mal im Jahr hat oder ob er das 200-mal im Jahr hat, ja, da wird die Qualität sicherlich für die Patienten besser sein, wenn ein Haus das regelmäßig betreut. Aber zwischen 200 und 1000 muss nicht mehr zwingend eine Qualitätsverbesserung sein. Das könnte schlimmstenfalls sogar genau anders sein, weil dann eben nicht mehr die Kompetenz das alles machen kann, sondern weil das dann ganz viele verschiedene wieder machen müssen, weil das viel zu viel ist und gar nicht mehr die Pfade eingehalten werden könnten. Also man muss tatsächlich gucken, dass die Pfade stimmen, dass die Disziplinen zusammenarbeiten. Das ist uns ein Anliegen und dafür werben wir und gehen deswegen in die Offensive.
Und was müsste denn konkret passieren mit den derzeitigen Reformplänen, damit sich wirklich was verbessert, wie ja das Gesetz das auch seinem Namen nach verspricht? Also wie müssten sich die zertifizierten Fußbehandlungseinrichtungen oder vielleicht auch die gesamte Diabetologie abbilden in so einem solchen Gesetz?
Also eine wichtige Forderung ist, dass die Definition von Leistungsgruppen sind ja derzeit 65 orientiert an den Leistungsgruppen in Nordrhein-Westfalen. Eine davon heißt Endokrinologie, Diabetologie. Und was wir fordern ist, das muss unbedingt heißen Endokrinologie, Diabetologie oder Facharzt mit Zusatzbezeichnung Diabetologie. Weil so viele Endokrinologen gibt es gar nicht in Deutschland, als dass wir die Versorgung sicherstellen könnten in all diesen Einheiten und Einrichtungen für die Patienten mit Diabetes und mit diabetischem Fußsyndrom. Das ist die erste Forderung. Die zweite Forderung wäre und ist, dass man eben diese Qualitätsmerkmale der Strukturqualität und der Prozessqualität, wie wir sie in den zertifizierten Fußbehandlungseinrichtungen der DDG jetzt seit 20 Jahren entsprechend abbilden, die übrigens auch nachweislich vom Gesetzgeber mit fixiert sind im SGB V über die DMP, die Disease Management Programme, und im Rahmen der Zweitmeinung vor Amputation jetzt sogar auch ja in 2021, seit Mai 2021 haben wir das Recht auf Zweitmeinung der Patienten, wo der auch der die Amputation bei diabetischem Fuß aufgenommen worden ist. Und da stehen auch entsprechend die Qualitätskriterien drin, nach denen man sich orientieren soll, wenn man fachkompetente Beratung möchte für Zweitmeinung. Das sind genau die Inhalte und die Kriterien, wie wir sie für die Zertifizierung der Fußbehandlungseinrichtungen haben. Und jetzt wäre gesetzgeberisch die Grundlage komplett da. Man müsste nur den Mut haben, das auch mal scharf zu schalten. Es gibt seit ebenfalls 20 Jahren die DMP. Seit 20 Jahren werden Krankenhäuser begangen vom medizinischen Dienst und es wird geprüft, ob die Kriterien für die DMP Typ 1, Typ 2 Diabetes erfüllen. Aber lediglich im Kinder- und Jugendbereich spielt das dann für die Abrechnung eine Rolle. Das heißt, da kriegen Krankenhäuser, die diese Strukturmerkmale vorhalten, tatsächlich dann den Zuschlag, so eine sogenannte Komplexpauschale. Diese Komplexpauschale ist im DRG sogar nummeriert, die hat eine Nummer, die hat eine Kodierung, aber im Erwachsenenbereich spielt das seit diesen 20 Jahren keine Rolle. Ob sie das haben und vorhalten oder nicht, gleiche Finanzierung für alle Krankenhäuser. Und das ist ja auch, was Herr Lauterbach immer gesagt hat, Vorhaltung soll finanziert werden. Das wäre jetzt die Chance. Wenn man das scharf schaltet und sagt, na dann lasst uns doch das, was wir da schon seit 20 Jahren haben, jetzt tatsächlich auch mal umsetzen. Und unsere Forderung für den diabetischen Fuß ist, da eine zusätzliche Komplexpauschale diabetischer Fuß abzubilden. Was ja nochmal ein bisschen was anderes ist als die reine Diabetesversorgung, weil man eben die unterschiedlichen Disziplinen braucht. Sie brauchen Fußchirurgie, Sie brauchen die Gefäßchirurgie, Angiologie, Sie brauchen das Wundmanagement, Sozialdienst sowieso haben wir ja alle, aber wir brauchen Schuhversorgung, Orthopädie-Schuhmacher. Also man muss ganz verschiedene Dinge abbilden und dann wäre das für jedes Krankenhaus tatsächlich auch ein Anreiz zu sagen, okay, wir kümmern uns darum, dass wir genau diese Struktur aufbauen, weil die wird auch gefördert. Qualität soll sich auszahlen. Das ist die Forderung.
Eigentlich alles ganz gut nachvollziehbar, wenn Sie das so schildern, Herr Dr. Eckhardt. Sie sind ja der Experte. Wir hatten vorher schon mal die Zahl der Amputationen in Deutschland erwähnt, bei Menschen mit Diabetes im Jahr 50.000. Wie viele von diesen Amputationen sind denn erforderlich? Und ich denke nicht, Ihre Antwort wird null sein, aber ich bin gespannt auf die Antwort.
Nein, definitiv nicht null. Also das darf auch bitte nie so verstanden werden, dass wir glauben, dass alle Amputationen vermieden werden können. Weder die sogenannten Minoramputationen, also das betrifft dann Zehenstrahl, Vorfuß, alles, wo der Fuß an sich noch erhalten wird, noch sogenannte Majoramputationen, also da reden wir dann über Unterschenkelamputationen, über Knie, Mitte, Exartikulation, wie man das nennt, oder Oberschenkelamputationen. Also weder die einen noch die anderen sind tatsächlich zu 100% vermeidbar. Aber, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, sowohl nationale wie internationale Daten zeigen ganz klar, dass mit Einfließen oder Einführen dieses Patienten mit einem akuten Fußproblem frühzeitig in eine solche strukturierte, multiprofessionelle und interdisziplinäre Behandlungsstruktur, wie wir sie jetzt schon mehrfach ja beschrieben haben, signifikant die Amputationszahlen mindern kann. Majoramputation bis 50% Reduktion, Minoamputation in der Größenordnung 30-40% Reduktion. Und das ist im Übrigen mal die Forderung gewesen, die es gab in der St. Vinzenz-Deklaration. Und das hätten wir, und wir haben es auch nachweisen können, dass wir tatsächlich im Rahmen der zertifizierten Fußbehandlungseinrichtungen, dass die Zahl der Majoramputationen deutlich und signifikant gesenkt werden kann. Und deswegen treten wir dafür ein. Also das ist ja jetzt nicht, weil jeder persönlich jetzt sagt, mein persönliches Glück hängt jetzt daran, dass das funktioniert, sondern wir haben über Jahre jetzt zeigen können, dass diese Behandlungsstruktur für den Patienten ein echter Gewinn ist. Und lassen Sie mich vielleicht auch noch dazu fügen, am Ende ja nicht nur für den Patienten, am Ende auch für unsere Sozialwirtschaft. Denn die Amputationen sind teuer. Und zwar nicht nur die Amputation als Maßnahme als solche, sondern die ganzen Folgen danach. Ne? Arbeitsplatzverlust unter Umständen, Mobilitätseinschränkungen, was da so alles mit dranhängt. Und die Morbidität, also das Risiko im Rahmen einer Amputation zu versterben, ist gerade bei Majoramputationen tatsächlich signifikant erhöht. Und insofern gibt es genug Argumente, glaube ich, tatsächlich zu sagen, Leute, lasst uns doch jetzt die Chance nutzen, nicht das, was wir seit 20 Jahren haben schaffen können und aufbauen können, komplett wegzustreichen und zu ignorieren und die wissenschaftlichen Daten, die Studienergebnisse zu ignorieren, sondern die Chance nutzen und sagen, okay, dann wenn wir das wollen, wenn wir Qualität verbessern wollen, wenn die Versorgungsqualität steigern soll, na dann lasst uns bitte jetzt auch dafür die Voraussetzungen schaffen.
Ja, mir scheint auch, es gibt nur Argumente dafür und keine dagegen. Jetzt haben Sie ja schon das Stichwort genannt, St. Vinzenz-Deklaration. Jetzt muss man sich mal überlegen, die wurde abgegeben im Oktober 1989, also vor ziemlich genau 35 Jahren. Haben sich Delegierte getroffen, eben in St. Vincent in Italien, haben über die Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Diabetes gesprochen und am Ende stand eben dann diese Deklaration. Und da wurde unter anderem das Ziel formuliert, dass Amputationen halbiert werden sollen, die Zahl der Amputationen. Was ist denn in diesen 35 Jahren passiert? Was ist aus dem Ziel geworden? Ist das verwirklicht worden oder wo steht man da?
Na, es hat wirklich lange gedauert, aber im Grunde genommen habe ich es eben gerade ja schon ausgeführt. Tatsächlich, die Effekte sind da und es ist seit einiges passiert. Und 89, die Arbeitsgemeinschaft Diabetischer Fuß ist 1993 gegründet worden. Mit einer, Antwort auf die St. Vinzenz-Deklaration, wo man gesagt hat, dann lasst uns auch was machen. Wenn das passieren soll, wenn das gelingen soll, die Amputationsrate, in dem Fall des diabetischen Fußsyndroms, aber es ging ja auch um Dialyserate, um Erblindungsrate. Aber bleiben wir beim Fuß, jetzt unser Thema heute. Dann sollte die Amputationsrate um 50% gesenkt werden. Und es war allen klar, wenn das gelingen soll, dann brauchen wir dafür Kräfte, die sich bündeln und die sich dafür einsetzen, die einfach entsprechende Versorgungsstrukturen aufbauen und auf den Weg bringen. Und das ist gelungen. Und Ja, DMP spielt da auch eine wichtige Rolle. Denn dass wir weniger Erblindungen aufgrund von diabetischer Retinopathie haben, ist der regelmäßigen Vorsorge im Rahmen der DMP zu verdanken. Und auch dort ist ja festgelegt, einmal im Jahr alle Patienten mit diabetischem Fuß, mit Diabetes, nicht nur mit diabetischem Fuß, einmal im Jahr alle Patienten mit Diabetes Fußcheck machen. Also überprüfen, liegt eine Neuropathie vor, liegt eine Sensibilitätsstörung vor, liegt eine Durchblutungsstörung vor, ist dieser Patient für ein diabetisches Fußsyndrom ein Risikopatient. Und da hat die Politik sehr, sehr gute Arbeit gemacht mit der Einführung der DMPs. Nur, was nutzt es, wenn jährlich nach den Füßen geguckt wird, aber diejenigen, die die Füße untersuchen, vielleicht gar nicht ausreichend geschult sind, auf was sie eigentlich alles achten müssen? Und noch viel schlimmer, das ist meine Interpretation der gegenwärtigen Datenlage, noch viel schlimmer, was nutzt es dem Patienten, wenn in irgendeinem DMP-Bogen ein Kreuz gemacht ist, auffälliger Fußbefund, aber dem Patienten jetzt nicht beigebracht wird, was das für ihn bedeutet. Und das wiederum ist in DMP nicht mitgeregelt. Wenn auffälliger Fußbefund, dann steht da, verweisen, überweisen, weiterleiten dieses Patienten an eine spezialisierte Einrichtung. So steht's im DMP. Sodass zwei Sachen jetzt eigentlich wichtig sind. Erstens, wir müssen die Leute trainieren und schulen, die diese Fußuntersuchungen in den ganzen DMPs machen, also die DMP-koordinierenden Praxen, hausärztlich, diabetologisch geführt. Das heißt, da müssen wir das Personal schulen, wirklich aufmerksam zu sein, wann habe ich einen ausfälligen Fußbefund? Und das ist nicht erst der Befund, wo das Loch schon da ist, sondern es gilt vorher den Risikofuß zu entdecken. Und dann das Zweite tatsächlich auch umsetzen, dann sollen diese Patienten in eine spezialisierte Einrichtung. So steht's im DMP. Und damit das funktionieren kann, brauchen wir die spezialisierten Einrichtungen. Und wenn wir die weiter behalten wollen, dann müssen wir jetzt nicht die wegwischen von der Bildfläche, sondern dann müssen wir sie jetzt stabilisieren und schauen, wie kann das funktionieren. Und einzelne Modelle in verschiedenen Bundesländern gab es auch dazu schon. Das Verrückte in Deutschland ist natürlich auch dieser Flickenteppich, den wir haben. Und jeder Kostenträger, jede Krankenkasse findet irgendwie das Rad auch gelegentlich neu. Was schade ist, weil man könnte sich mal an Daten orientieren und das dann deutschlandweit ausrollen. Das scheitert aber mitunter nicht selten eben an den Ländergrenzen.
Kann ich da noch mal kurz fragen, gibt es denn an sich genug dieser Fußbehandlungseinrichtungen und sind die denn auch halbwegs gleichmäßig über Deutschland verteilt oder gibt es da auch regionale Unterschiede, sodass man manchmal Pech hat?
Absolut, sehr gute Frage. Es gibt in der Tat weiße Flecken. Das ist nicht ganz flächendeckend. Und das hat ganz verschiedene Gründe. Das hat aber vor allen Dingen auch Gründe, müssten wir jetzt einblenden können wir nicht, kann sie versuchen zu beschreiben. Es gibt Daten über die Amputationszahlen in Ländern und Regionen. Und wenn man die mal übereinander legt mit den zertifizierten Fußbehandlungseinrichtungen, wo die sich befinden, dann ist es relativ deckungsgleich. Da, wo eine Konzentration von Fußbehandlungseinrichtungen ist, haben wir deutlich niedrigere Amputationszahlen. Und da, wo wir weiße Flächen haben, wo eben keine Behandlungseinrichtungen da sind, haben wir steigende und höhere Amputationszahlen. Jetzt will ich nicht behaupten, dass das die einzige Interpretation dieser Daten ist. Da spielen noch ganz viele andere Faktoren sicher auch eine Rolle. Aber das lässt sich erstmal nicht von der Hand weisen, dass es da Zusammenhänge gibt. Und deswegen, ja, statt die Strukturen zu zerstören, wäre es unbedingt nötig zu schauen, dass wir die flächendeckend entsprechend ausrollen können. Und da gilt es natürlich jetzt nicht nur Krankenhaus mitzudenken, sondern wir brauchen zwingend auch die ambulante Versorgung. Und selbst die ist jetzt ja gerade in vielen Bereichen auch gefährdet. Weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber es steht in der Gefahr, dass die Schwerpunktpraxen, Diabetes-Schwerpunktpraxen, an denen in der Regel die ambulanten Fußzentren angedockt sind. Es gibt ganz wenige hausärztliche Kollegen, die tatsächlich eine Fußambulanz führen. Wenn das so käme, wie das angedacht ist, dann würden die diabetologischen Schwerpunktpraxen in Zukunft auch diese Leistung nicht mehr erbringen können, weil ihnen droht, die Komplexpauschale für den ambulanten Bereich DMP wegzufallen. Und naja, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, und das gilt für stationäre wie ambulant tätige Kollegen, wir sind alle, glaube ich, mit hohem Idealismus unterwegs, aber irgendwann muss dann auch die Finanzierung funktionieren, sonst halten sie das nicht durch.
Nun haben wir vorher schon das Stichwort von Ihnen gehört, Zweitmeinungsverfahren bei drohender Amputation. Das gibt's ja seit 2-3 Jahren. Es ist ja auch ein Verfahren für Betroffene oder für deren Angehörige. Aber natürlich kann man auch als Arzt oder als Ärztin das Zweitmeinungsverfahren nutzen, denke ich. Wie kann denn dieses Zweitmeinungsverfahren dabei behilflich sein, die Amputationszahlen in Deutschland zu reduzieren?
Grundsätzlich gibt es derzeit zwei Möglichkeiten, wie man zu einer Zweitmeinung kommt. Also zumindest offiziell. Gibt natürlich ganz viele inoffizielle Wege auch. Aber die offiziellen sind zum einen über die Rufnummer 116-117 der KV. Wo man dann entsprechend erfahren kann, wer ist zugelassen von der KV als Zweitmeinungsgeber. Das ist aber auch bei weitem nicht flächendeckend, muss man ehrlicherweise sagen. Die Hürden, diese KV-Ermächtigung für Zweitmeinung zu bekommen, ist halt auch, wie ich finde, etwas unglücklich geknüpft an eine Weiterbildungsbefugnis. Die haben jetzt auch nicht mehr alle Ärzte, weder im Krankenhaus noch erst recht in den Praxen. Aber sei es drum. Und es gibt diese ja Aktion Amputation Nein Danke, auch entsprechend eine Webseite dazu, wo man eine Hotline findet, Telefonnummer, die man anrufen kann, und man wird dann von dieser Hotline entsprechend gefragt, wo wohnt jemand, wo ist das Problem, und man kann dann verweisen und direkt schauen, wo in der Nähe ist eine zertifizierte Einrichtung, an die man diese Patienten verweisen kann. Das sind die offiziellen Wege. Und dann gibt es natürlich auch, jeder hat wahrscheinlich in seiner Region irgendwo doch Kontakte, wo man häufig dann entsprechend auch auf niederschwelligem Wege gefragt werden kann und eingebunden werden kann. So dass das auf jeden Fall geht, und da können wir nur Mut zu machen. Es ist inzwischen ja so, das Recht auf Zweitmeinung, wenn man das genau liest und sich anschaut, dann hat jeder Arzt, der einem Patienten empfiehlt, dass eine Amputation vorgenommen werden soll, die Pflicht, diesen Patienten aktiv im Aufklärungsgespräch darauf hinzuweisen, dass er das Recht auf eine Zweitmeinung hat. Und als behandelnder Arzt ist mir natürlich dann ein Anliegen, dem Patienten, wenn es irgendwie geht, jemanden empfehlen zu können, von dem ich weiß, dass er kompetent ist auf dem Gebiet. Ja, das ist ja nicht immer gegeben. Die Patienten holen sich überall dann im Zweifelsfall ihre Zweitmeinung, und wenn es Dr. Google ist, ja, was ja nicht selten zu echten Problemen führt, weil das dann nicht adäquate Empfehlungen sind.
Nun kennen wir ja speziell Ihr Engagement, Ihr persönliches, aber auch das Ihrer Arbeitsgemeinschaft Diabetischer Fuß in der Deutschen Diabetesgesellschaft. Diese Kampagne Amputation ein Danke ist ja auch von Ihnen initiiert worden. Kann man denn schon sehen nach 1-2 Jahren, ob sich da was bewegt zum Positiven? Haben Sie schon was erreichen können?
Ja, wäre schön, wenn ich da jetzt Zahlen nennen könnte. Muss ich passen. Wir können das noch nicht an irgendwelchen Zahlen festmachen. Was wir gegenwärtig haben, ist die Auswertung der Hotline. Und da würden wir uns schon denken eigentlich, dass die sehr viel häufiger noch in Anspruch genommen werden könnte. Wir haben gegenwärtig maximal 20 Anfragen pro Monat.
Ja, wir hoffen natürlich, dass unsere gemeinsame Sendung heute dazu beitragen kann. Und wir nehmen natürlich auch nachher in die Shownotes den Link zu der Amputation. Nein, danke, Seite natürlich. Können Sie mir vielleicht nochmal eine Ergänzung geben, bitte? Sie hatten es zwar erwähnt, welche Institutionen bei den Hotlines zum Beispiel drangehen, aber welche Menschen, welche Profession sitzt dahinter? Ist das tatsächlich auch ein Diabetologe, eine Diabetologin mit Diabetes? Fußexpertise?
An der Hotline selbst noch nicht, aber die Hotline hat eine Instruktion und die hat die Adressen und hat die Kontakte und kann dann unmittelbar vermitteln an die Kontaktstelle, wo die Expertise und die Kompetenz dann vorhanden ist.
Das diabetische Fußsyndrom verursacht ja, wie wir jetzt natürlich schon mehrfach erwähnt und gehört haben, viel Leid. Sehen Sie denn auch die Möglichkeiten der Prävention, dass man also schon viel, viel früher anfängt? Und was ist denn da bei uns flächendeckend zu verbessern? Und inwiefern ist da die Deutsche Diabetesgesellschaft auch aktiv?
Ja, tatsächlich ist die wesentliche Vorbeugung, dieses jährliche Fußuntersuchung, was verpflichtend ist im Rahmen des DMPs, das ist die Chance schlechthin. Jeder Patient mit Diabetes einmal im Jahr seine Füße zeigen, fremdkontrolliert, und das ist toll, wenn jeder, der diese Untersuchungen macht, so geschult ist, um frühzeitig Problemstellungen, Risikofüße tatsächlich zu identifizieren. Da sind wir noch erheblichen Nachholbedarf. Und da geht es eben darum, tatsächlich präventiv zu sein, heißt ja nicht zu warten, bis Schaden am Fuß sichtbar ist. Da fällt es ja dann jedem auf, irgendwann sogar dem Patienten und seinen Angehörigen. Es wäre wichtig, es früher zu erkennen. Und da haben wir in den letzten Jahren doch sehr viel gelernt, was Biomechanik, Statik beim Fuß bedeutet. Und vor 20 Jahren hätten wir wahrscheinlich gesagt, und hätte ich auch sagen müssen, lieber keine vorbeugenden, stellungskorrigierenden, operativen Maßnahmen an einem diabetischen Fuß. Das sehen wir heute anders. Von den internationalen Leitlinien kommend, wenn man sieht, dass da ein Hochrisikofuß ist, aufgrund von einer Fehlstellung, von einer Fehlbelastung, und das eigentliche Dilemma ist ja, dass die Patienten mit Diabetes und Neuropathie, also diesem Nervenschaden, und im Englischen spricht man von LOPS, von Loss of Protective Sensations, im Deutschen vielleicht zu übersetzen mit Verlust von schützenden Wahrnehmungen wie Schmerz, wie Druck, wie Temperatur. Wenn das die Patienten nicht mehr haben, dann sind sie eben durch Fehlstellungen so gefährdet, dass es durch die Fehlstellung bedingt immer wieder Fehlbelastungen gibt, Druckstellen gibt. Jeder gesunde Fuß würde das rückmelden an den Zentralrechner und sagen, hey, pass auf, da hast du ein Problem. Wir würden uns zum Orthopäden begeben, zum Schuhmacher begeben, was auch immer. Wir würden jedenfalls Abhilfe schaffen. Und die Patienten erkennen das eben nicht rechtzeitig, weil genau diese Warnsymptome wegfallen. Schmerz. Wir haben immer das Gefühl, Schmerz ist was Schlechtes. Ja, chronischer Schmerz will keiner von uns haben. Aber akuter Schmerz ist sowas Geniales, weil das ist doch das Warnsignal für uns alle schlechthin, zu sagen, hey, ist was nicht in Ordnung. Und wenn das alles fehlt, und eben auch die Druckwahrnehmung fehlt, dann haben sie zum Beispiel einen Stein im Schuh, merken aber gar nicht, dass der im Schuh ist, laufen die Wanderung mit bis zum Schluss. Und danach ist der Stein schon gar nicht mehr im Schuh, sondern er ist im Fuß. Und zwei Tage später ist der Fuß infiziert, feucht, dann fällt es dem Patienten auf und sagt, ach, ich habe ja einen feuchten Socken. So, das heißt, wir müssen diese Fehlstellungen, diese fehlende Wahrnehmung, das muss man thematisieren. Und frühzeitig erkennen und frühzeitig adressieren. Dann würden diese Risikopatienten, rausgefiltert durch DMP-Untersuchungen, frühzeitig in Fußbehandlungsschwerpunkteinrichtungen kommen, wo man die Erfahrung hat, die Kompetenz hat und sagen, okay, was könnten wir dem Patienten denn schon prospektiv, präventiv anbieten, dass es gar nicht erst zu den desaströsen Folgen dann kommen muss. Machen wir uns keine Illusion, auch durch solche Maßnahmen werden wir nicht 100% verhindern können. Dazu ist es alles viel zu multifaktoriell. Aber wir könnten signifikant tatsächlich weniger Fußprobleme damit haben.
Ja, Herr Dr. Eckhardt, zum Schluss bekommt bei uns jeder Gast eine dumme, aber letztendlich vielleicht doch ganz interessante Frage gestellt. Und hier kommt Ihre dumme Frage.
Dumme Frage.
Auch im Alltag hätte man manchmal gern eine zweite Meinung, also zumindest mir geht es so. Bei welchen Alltagsentscheidungen, ob beruflich oder privat, sind Sie denn ganz klar für das Zweitmeinungsverfahren?
Erstens fällt mir ein, muss man wahrscheinlich für sich selbst schon mal feststellen, dass es keine dumme Frage gibt. Weil wenn mit der Prämisse sozusagen, traue ich mich ja schon gar nicht, eine Frage zu stellen in Richtung Zweitmeinung. Also sage ich schon mal, eigentlich gibt es gar keine dumme Frage. Zweitens, im familiären Bereich, na gut, da habe ich meine Ehefrau, da habe ich meine Familie, da habe ich meine Kontakte, meine Freunde, über die man dann so vielleicht diffizile Fragestellungen schon auch mal diskutieren kann. Und im Arbeitsleben ist es genauso. Auch da braucht man mal den Rat des Kollegen, eines erfahrenen Kollegen, vielleicht auch mal einen Rat eines Jüngeren, der noch unverbraucht und neu an Sachen rangeht. Und vielleicht muss man auch einfach damit leben, dass man Fehlentscheidungen trifft.
Dann zeige ich Ihnen mal, was eine dumme Frage ist. Gibt es neben dem diabetischen Fuß auch eine diabetische Hand? Und wenn nein, warum nicht?
Okay, das ist eine ganz spannende Frage. Ja, es gibt Veränderungen an den Händen, an den oberen Extremitäten auch, im Sinne einer Neuropathie. Man spricht auch von einer diabetischen Chiroarthropathie oder Chiroarthropathie. Zum Beispiel, wenn wir gesund sind, gute Beweglichkeit, keine Verkürzung der Sehnen und Muskulaturen haben, dann sollten wir alle die Hände flach aneinanderlegen können, so wie eine Gebetshand. Patienten, die hier eine Verkürzung haben, die schaffen das nicht mehr. Das ist dann natürlich auch durchaus eine andere Erkrankung, das können rheumatoide Geschichten sein. Aber das wäre so ein Merkmal, wie man das feststellen kann, und das gibt es tatsächlich. Ist allerdings in der Häufigkeit die obere Extremität sehr, 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 sehr viel geringer und seltener betroffen als die unteren Extremitäten. Das hat was mit der Versorgung zu tun, der Nerven, mit der deutlich längeren Bahn, mit der Statik, mit der Wassersäule sozusagen, die da entsprechende Rolle spielt. Also insofern, die Füße sind deutlich häufiger betroffen. Das ist zum Glück so, dass nicht auch noch die Hände da so massiv eingebunden sind.
Herr Dr. Eckhardt, es ist, wie es immer ist. Wir sind schon öfter zusammengetroffen. Hochinteressant, spannend und wirklich auch sehr freundlich. Herzlichen Dank Ihnen für das schöne Gespräch.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen.
Auch von meiner Seite vielen Dank. Das war O-Ton Diabetologie zum Thema Versorgung des diabetischen Fußsyndroms. Bedanken möchte ich mich bei allen, die an diesem Podcast mitarbeiten. Bei Anna Romalis, Nils Kreff, Christian Duda und Gregor Hess.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.